mein Ziel ist, dass wir ein anderes Verständnis für Emotionen entwickeln. Viele denken, Emotionen sind Störung. Emotionen sind Zeichen von Schwäche, Emotionen stören nur und Emotionen sind Informationen in erster Linie. Wir sind emotional. Emotionen sind die größte Kraftquelle, die wir haben. Wir leben in einer Welt, in der es heute normal ist, dass wir im Restaurant sitzen und mehr ins Handy gucken als ins Gesicht unserer Gesprächspartner. Und das halte ich für einen fatalen Punkt. Wir müssen uns nur mal daran erinnern, wenn wir mal an einen Spielplatz denken, zweijähriges Kind fällt hin, wo guckt es zuerst hin? Zu Mama und Papa, um zu sehen, wie schlimm war das gerade, was mir passiert ist. Wenn wir Emotionen besser verstehen, zu Bedürfnisflüsterern werden. Einmal für uns selbst, aber auch für die anderen.
Viele von uns haben gelernt, Emotionen möglichst unter Kontrolle zu haben. Nicht zu viel zu zeigen, sachlich bleiben, zu funktionieren. Doch was passiert eigentlich, wenn wir unsere Emotionen dauerhaft unterdrücken? Und was entgeht uns, wenn wir verlernen, die Mimik und die Emotionen unseres Gegenübers zu lesen? Antworten darauf hat Dr. Dirk Eilert. Dirk ist Emotionsforscher, Mimik-Resonanz-Experte und arbeitete gemeinsam mit Sebastian Fitzek am Spiegel-Bestseller Mimik. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn. Wir sprechen darüber, warum unsere Mimik die Bühne unserer Emotionen ist, weshalb wir die Gefühle anderer oft schlechter lesen, als wir glauben, und wie wir lernen können, andere Menschen und uns selbst besser zu verstehen. Du erfährst, was unbewusste Mikroexpressionen und Schiebetürmomente in Beziehungen sind, weshalb unterdrückte Gefühle uns langfristig mehr belasten können als Zeitdruck und welche unterschätzte Emotion unser Wohlbefinden positiv beeinflussen kann. Ich bin mir sicher, nach diesem Gespräch wirst du andere Menschen und vielleicht sogar auch dich selbst mit anderen Augen sehen. Hier kommt Dirk Eilert.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Dirk, wenn du einen Menschen zum ersten Mal siehst und begegnest, ich glaube, die Frage wird dir häufiger gestellt.
Jetzt worauf, bin ich gespannt.
Worauf schaust du denn immer als erstes? Gibt es da so einen Fokus, den du hast, wenn du so einen Menschen zum ersten Mal begegnest?
Oh, das ist eine spannende Frage, die ich muss tatsächlich überlegen. Ich glaube, die wurde mir so in der Form noch nicht gestellt. Und ich beantworte das mal mit einer Grußformel aus Südafrika in der Sprache Zulu und die heißt Sawubona. Und ich weiß nicht, ob du diese Grußformel schon mal gehört hast. Sawubona heißt so viel wie ich sehe dich. Ich sehe dich als Mensch mit deinen Gefühlen, mit deinen Wünschen, mit deinen Hoffnungen. Und das ist mein Hauptfokus. Ich versuche den Menschen vor mir als Ganzes zu erfassen, in all seinen Facetten, in all seiner Komplexität, mit den Wünschen, die da sind, mit den Gefühlen, die da sind, mit den Hoffnungen, die da sind. Das heißt, wenn wir über Mimikresonanz reden, über Mimik, über Körpersprache, über Körperhaltung reden, dann denken viele erstmal an die Oberfläche, an Mikroexpression, kurze Zuckungen im Gesicht, was natürlich hochspannend ist. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was verrät mir das, was ich nonverbal sehe, über den Menschen, über die Emotionen, über den Zustand, über das, was in dem Moment da ist. Und dann hängt es natürlich vom Fokus, vom Kontext ab, worauf diese Frage letztendlich hinläuft. Ja, bin ich im Training, sind das Seminarteilnehmende, bin ich im Coaching, bin ich in der Psychotherapie? Das hängt dann natürlich da ganz, ganz stark von ab, in welchem Kontext wir sind. Aber die Kernfrage ist immer, was für einen Mensch sitzt vor mir, welche Emotionen, welche Wünsche, Hoffnungen bewegen diesen Menschen?
Und so einen kleinen Einblick in deine Arbeit konnte man auch im Erfolgsbuch Mimik von Sebastian Fitzek herausfinden. Du warst ein Teil davon. Welche Rolle warst du in diesem Schreibprozess bei diesem Buch? Magst du da mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kurz mit reinnehmen, welche Rolle du da hattest?
Sehr gerne. Also einmal war ich Vorbild für die Hauptfigur Hannah Herbst. Sebastian hat diese Figur nach meinem Vorbild kreiert und an meinen Fähigkeiten orientiert. Und dann war das ein wundervolles Ping-Pong. Ich habe quasi das nonverbale Gerüst entwickelt für diesen Thriller. Und auf diesem nonverbalen Gerüst war das ein Ping-Pong, was die Story angeht, die selbstverständlich Sebastian entwickelt hat und dann geschrieben hat. Und dann war es viel fachliche Beratung. Das heißt, wir haben uns vorher gemeinsam überlegt, was ist, ich sag mal, das nonverbale Framework, in dem sich dieser Thriller abspielt. Was sind die Fallstricke, die die Hauptfigur lösen muss? Und da hatte Sebastian diese geniale Idee, dass Hannah Herbst sich selbst analysieren muss, um diesen Fall zu lösen. Und ja, und von daher, das Nonverbale war der rote Faden für diesen kompletten Thriller. Und was mir am Herzen lag, ist, und Sebastian auch, dass die Signale, die in diesem Thriller sind, ausgerichtet sind an der Wissenschaft. Mhm. Und dafür war ich dann im Kern auch zuständig, neben dem Ping-Pong, was die Story an sich angeht, Sebastian dann zur Seite zu stehen und dafür zu sorgen, dass die Signale, die da erwähnt werden, wirklich ein wissenschaftliches Fundament haben.
Und wie spannend war es für dich so, die Zusammenarbeit mit so einem Erfolgsautor und mittendrin in so einem Thriller auch zu sein und die Geschichte vielleicht auch ein bisschen mit zu entwickeln?
Oh, das war ganz, ganz spannend. Ich muss dazu sagen, ich bin auch sehr gut mit Sebastian befreundet. Wir kennen uns jetzt mittlerweile seit 12 Jahren und das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Sebastian ist einfach auch ein wundervoller Mensch und das ist tatsächlich für mich in all dem, was ich tue, immer das Zentrale. Wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, dann mache ich es immer in erster Linie, weil ich mit dem Menschen Spaß habe und mit dem Menschen Zeit verbringen möchte und weniger in seiner Funktion. Und deswegen hatten wir auch ganz, ganz viel Spaß auf unserer Show.
Welchen Einfluss hatte denn jetzt das Buch? Ich meine, Sebastian Fitzek erreicht 1 Million Publikum. Welchen Einfluss hatte dieses Buch auf deine Arbeit über dieses Wissen von Mimik, Emotionen in der Gesellschaft? Hast du da eine Veränderung wahrgenommen, dass durch dieses Buch, durch diesen Erfolg, durch eure Tour sich da etwas verändert hat in unserer Gesellschaft?
Also ich würde fast sagen, dass die Bewusstheit für die stille Sprache von Mimik und Körper, und das war auch ein Ziel, was ich hatte, noch mehr gestiegen ist. Das ist das, was mir wirklich am Herzen liegt. Nicht nur ein anderes Verständnis der stillen Sprache zu entwickeln, was wir Menschen nonverbal ausdrücken und uns dadurch einfach ja auch anders wahrnehmen können, die Emotionen wahrnehmen können, sondern gleichzeitig auch ein anderes Verständnis zu schaffen für Emotionen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig in der Gesellschaft. Wenn wir uns anschauen, dass wir in den letzten Jahrzehnten wirklich einen massiven Anstieg psychischer Störungen erleben, gerade Angststörungen und Depressionen, dann ist das sehr alarmierend. Und ich glaube, wir brauchen einfach ein anderes Emotionsverständnis. Wir brauchen einen anderen Umgang miteinander. Und was ich erlebt habe danach ist, dass ich das Gefühl hatte, und das ist natürlich nur ein subjektives Gefühl, wir haben da keine Marktumfrage gemacht, aber dass die Bewusstheit für dieses Thema gestiegen ist und das freut und berührt mich tatsächlich sehr.
Jetzt werden sich vielleicht einige kritische Zuhörer und Zuhörerinnen fragen, Jonas, dieses Mimik und Emotionen spannendes Thema, aber was hat das jetzt irgendwie mit Gesundheit, Psychologie, Wohlbefinden, besseres Miteinander, worum es ja hier in diesem Podcast gehen sollte, was hat das damit zu tun? Das heißt, Dirk, vielleicht magst du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen mal kurz erklären, warum es so wichtig sein kann, sich intensiver sich mit der Mimik von Menschen auseinanderzusetzen. Und dann, da werden wir auch später reingehen, auch natürlich mit den Emotionen, aber welche Bedeutung nimmt so dieses, du hast jetzt gerade stille Sprache genannt oder diese nonverbale Kommunikation. Welchen Einfluss hat das?
Wow, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Also ich fange mal an mit einer zentralen Meta-Analyse aus dem Jahr 2010, Holt, Lundstad et al., was die Forscher gemacht haben, die haben einen systematischen Review, eine Meta-Analyse gemacht. Ja, das für die, die vielleicht in der Forschung nicht so unterwegs sind. Der Vorteil systematischer Reviews und von Meta-Analysen ist, dass sie den aktuellen Forschungsstand zu einem Thema zusammenfassen, also viele, viele Studien sich anschauen, die dann zusammenfassen und eben nicht nur einen Einzelbefund, sondern was sagt gerade die aktuelle Evidenz? Studie aus 2010, also Meta-Analyse, das sind insgesamt dann dadurch natürlich immer noch mal eine viel größere Anzahl von Probandinnen und Probanden. In der Studie über 308.000 Probandinnen und Probanden. Und was die Forschergruppe in dieser Meta-Analyse zeigen konnte, ist, die Fragestellung war, was beeinflusst eigentlich unsere Überlebenswahrscheinlichkeit, andersrum unser Sterblichkeitsrisiko? Und was sie zeigen konnten, war, dass so Faktoren wie Bewegungsmangel, schlechte Ernährung, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum und so weiter, dass die einen Einfluss haben, ja. Aber den stärksten Einfluss auf das Sterblichkeitsrisiko hatten tatsächlich soziale Beziehungen. Das Gefühl, anders formuliert, im Positiven formuliert, das Gefühl der Verbundenheit mit anderen Menschen hat die Überlebenswahrscheinlichkeit, ja, also Sterblichkeitsrisiko am weitesten gesenkt und die Überlebenswahrscheinlichkeit am stärksten erhöht. Das Gefühl,
bis zu 30% das Sterberisiko erhöht quasi. Ja.
Und das ist der Wahnsinn, wenn man sich das vergegenwärtigt, wie wichtig soziale Beziehungen sind. In der ganzen Longevity-Diskussion geht es häufig um Ernährung und Bewegung. Emotionen sind aus meiner Sicht der am meisten vernachlässigte Faktor dabei. Und das führt uns auch natürlich zum Thema Beziehung, zum Thema fühle ich mich verbunden, weil was wir natürlich auch im Leben erleben und auch aus der Forschung wissen ist, unter Menschen sein heißt nicht sich verbunden fühlen, allein sein heißt nicht sich einsam fühlen. Und hier schließt sich jetzt der Kreis. Teil meiner Forschung, auch meiner Dissertation während der Promotion war, Bindungsmuster zu untersuchen und den Einfluss von Bindungsmustern, den Zusammenhang zur Emotionsverarbeitung zu untersuchen. Was wir da zum Beispiel zeigen konnten, wir haben gerade auch vor einem Monat einen Review wieder veröffentlicht, einen systematischen Review zum Zusammenhang von Bindungsmustern und Emotionswahrnehmung. Also wie gut können wir Emotionen bei anderen wahrnehmen und auch bei uns selber wahrnehmen? Das ist einmal die Empathie, aber auch die Empathie, die Selbsteinfühlung. Und da zeigen sich ganz, ganz klare Muster von sehr starken Zusammenhängen zwischen unserem Bindungsmuster, was veränderbar ist im Leben, und der Emotionswahrnehmung. Das heißt, andersrum formuliert, je sicherer wir gebunden sind, desto besser können wir auch die Emotionen bei anderen wahrnehmen. Und es lohnt sich, und das sind natürlich erstmal nur Zusammenhänge, wo man auch gucken kann, was ist kausal. Es lohnt sich, diese Fähigkeit auch zu trainieren, weil die spannende Frage ist natürlich, wenn ich anfange, die Emotionen bei anderen besser wahrzunehmen und bei mir besser wahrzunehmen, was macht das in meinen Beziehungen? Ja, und da zeigen Studien zum Beispiel, dass wir, wenn wir einen feinen Blick für die nonverbalen Signale des Gegenübers haben, dass wir in vielen, vielen Bereichen einfach große Vorteile haben. Wir kommunizieren in Beziehungen besser, gerade in Konflikten, neigen wir dazu, dann eher zu deeskalieren, als noch mehr zu eskalieren. In Partnerschaftsbeziehungen, in Paaren, wo beide Partnerinnen, Partner einen guten Blick für die Emotionen des anderen haben, ist die Beziehungszufriedenheit höher. Bitte auch im Business natürlich Verkäufer, die eine gute Emotionserkennungsfähigkeit haben, verkaufen mehr gemessen im Umsatz. Führungskräfte führen besser gemessen an Mitarbeiterbindung, Mitarbeitermotivation. Also viele, viele Vorteile. Und hier haben wir genau diese engen Verbindungen von, sehen wir die Emotionen von anderen, nehmen wir unsere eigenen Gefühle besser wahr, haben wir eine Beziehung zu uns, zu anderen, fühlen uns dadurch auch leichter verbunden zu anderen. Und das beeinflusst wieder die körperliche und auch die psychische Gesundheit.
Das heißt, es geht dir gar nicht darum, weil das kommt immer oft in den Köpfen vor. Wir hatten schon mal eine Folge so ein bisschen auch zum Thema Körpersprache. Es geht gar nicht darum, jetzt andere zu durchschauen irgendwie oder andere besser zu lenken, zu manipulieren, weil ich jetzt irgendwas wahrnehme in deinem Gesicht, was ich für mich nutzen kann. Sondern, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, Dirk, geht es ja vielmehr darum, bessere Beziehungen zu pflegen, zu fördern in dem Sinne, aber natürlich auch eine eigene Beziehung zu sich selbst, zu den eigenen Emotionen, weil je besser ich ja Emotionen oder Mimik von anderen lesen kann, desto mehr beschäftige ich mich damit und vielleicht dann kriege auch einen besseren Zugang bei mir selbst. Was kann ich denn aus einer Körpersprache, aus einem Gesicht, aus dieser Mimik, was kann ich denn bei dem anderen Menschen alles so lesen und deuten? Also was kommt denn da, wenn wir diese nonverbale Kommunikation, diese stille Sprache wirklich verstehen? Was könnte denn da bei mir jetzt, wenn ich dich jetzt so sehe, was könnte da so bei mir ankommen? Also was für Indizien, was für Informationen könntest du mir jetzt mit deiner Mimik senden?
Also ich kann das nur bestätigen, was du gerade gesagt hast zunächst mal. Genau darum geht es mir. Es geht mir darum, Menschen tiefer zu verstehen. Die Haltung ist sau bona. Und um deine Frage zu beantworten, lass mich mal zurückgehen ins Jahr 2004, in den Oktober. Das war für mich mein erster Mimik-Resonanz-Moment, den ich bewusst erlebt habe. Und das war der Schlüssel für mich, mich überhaupt mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen. Und das hat letztendlich auch zu dem Buch mit Sebastian geführt, mit Sebastian Fitzek. Das war eine traumatherapeutische Sitzung. Die Patientin war das vierte Mal bei mir und wir haben uns hingesetzt. Ich habe sie ganz normal begrüßt und dann einfach gefragt, wie geht es Ihnen denn heute? Und dann guckt sie mich an und sagt, mir geht es gut und macht das, was ich auch gerade gemacht habe. Sie zieht die Augenbrauen innenseiten kurz hoch Und ich war damals noch nicht so fit in Mimik und dachte mir, komisch, irgendwie ist hier was nicht stimmig. Und ich weiß nicht, ob ich mir das gerade eingebildet habe, was ich da gesehen habe. Also habe ich sie einfach angeguckt, gesagt, sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht? Und jetzt habe ich natürlich genauer hingeguckt und sie sagt, ja, bin ich. Und zieht die Augenbraueninnenseiten wieder aus, sodass sich hier Querfalten im Stirnzentrum gebildet haben. Und ich bin dann damals einfach meinem Bauchgefühl gefolgt, habe sie angeguckt, habe gesagt, wissen Sie, ich höre Ihre Worte und was bei mir gleichzeitig ankommt, wenn ich den Ton ausmachen würde und sie nur sehen würde, kommt bei mir eine tiefe Traurigkeit an. Und dann war ein Moment Stille und dann fängt sie an zu weinen und sagt, ich habe gerade überlegt, mir das Leben zu nehmen. Und das war für mich ein unheimlich schockierender Moment, weil ich dachte, was wäre passiert, wenn ich das nicht angesprochen hätte, und gleichzeitig war es ein sehr berührender Moment, weil der nächste Satz war, und ich habe diesen Gedanken noch nie ausgesprochen. Und dann konnten wir in der Therapie anders damit arbeiten. Und das war für mich der Moment, wo ich mir geschworen habe, ich werde erstens jede Studie zu diesem Thema lesen, was ich da gerade gesehen habe, jedes Buch. Ich werde selbst zu dem Thema forschen und ich werde ein Trainingsprogramm, ein Trainingskonzept entwickeln, um erstens sicherzustellen, dass ich so einen Gesichtsausdruck niemals übersehe und auch anderen zu ermöglichen, diese Gesichtsausdrücke zu sehen. Und parallel habe ich halt weiter geforscht an dem ganzen Thema, trainiere unter anderem ja auch die Polizei, zum Beispiel auch die Mordkommission. Und so hat sich das Ganze entwickelt und deswegen hängt es extrem davon ab, Jonas, was die Fragestellung ist, die ich im Kopf habe. Ja, bin ich bei der Polizei, habe ich natürlich andere Fragestellungen im Kopf, wenn ich einen Verdächtigen, einen Beschuldigten vielleicht vernehme, als wenn ich morgens aus dem Haus gehe und zu meiner Frau sage, Schatz, ich bin heute Abend ein bisschen später da, und ich sehe, sie zieht in dem Moment die Augenbrauen Innenseiten hoch. Mhm. Ja, und dieses Innenseiten hochziehen ist zum Beispiel ein Hinweis auf Trauer. Ganz, ganz wichtig, wir werten niemals Einzelsignale, sondern immer die Gesamtkörpersprache. Und das, diese Momente hat John Gottman, einer der bekanntesten Beziehungsforscher in den Staaten, der über 40 Jahre sich die Frage gestellt hat, was macht glückliche Beziehung aus? Das hat Gottman als Schiebetürmomente bezeichnet. Schiebetürmoment heißt, dass jemand nonverbal ein Bedürfnis ausdrückt. Unangenehme Emotionen sind dabei immer Hinweisschilder auf unerfüllte Bedürfnisse. Angenehme Emotionen auf erfüllte Bedürfnisse, also drückt meine Frau Trauer aus. Wenn ich sage, Schatz, ich komme heute Abend ein bisschen später, ist das ein Hinweisschild auf ein unangenehmes Bedürfnis. Ein Bedürfnis, also ein nicht erfülltes Bedürfnis, wollte ich sagen. Ein Bedürfnis, was eben in dem Moment nicht erfüllt ist. Ich weiß noch nicht welches. Und das ist quasi wie, sie schiebt eine Tür auf. Die Schiebetür ist offen und jetzt kann ich mich entscheiden, trete ich ein oder haue ich die Tür einfach wieder zu. Und was Gottman zeigen konnte, ist, dass in Beziehungen, die glücklich sind, die auch stabil sind, die Partnerinnen und Partner die Schiebetürmomente positiv nutzen. Mhm. Indem ich zum Beispiel sage, mein Schatz, ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen enttäuscht, dass ich heute Abend eher später komme. Ja, und damit trete ich ein in diesen Raum der Bedürfnisse und dann können wir darüber reden. Ich gebe dem anderen psychische Luft zum Atmen. Das stärkt die Beziehung. Das stärkt, jetzt schließt sich hier schon mal der Kreis, das Gefühl der Verbundenheit. Ja, man fühlt sich gesehen in dem Moment, in seinen Gefühlen, in seinen Bedürfnissen. Und gleichzeitig, wenn ich hier direkt mal die Brücke kurz schlage mit einem Nebensatz in die Therapie, ins Coaching, gleichzeitig helfe ich dem anderen, auch sich selbst besser wahrzunehmen. Weil in der Mimik drücken wir primär erstmal Emotionen aus. Das ist was anderes als Gefühle. Gefühle sind emotionale Zustände, die uns bewusst werden. Aber Emotionen per se können erstmal unbewusst da sein, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Also es könnte sein, dass sie vielleicht die Trauer gar nicht selbst gemerkt hat. Spreche ich die an, sage, ich habe das Gefühl, du bist enttäuscht, dann wird ihr diese Emotion selber bewusst und damit stärke ich auch wieder die Empathie. Deswegen ist es zum Beispiel auch für die Therapie und fürs Coaching ein wahnsinnig wichtiges Werkzeug, das nonverbale Ausdrucksverhalten wahrzunehmen, rückzukoppeln, um so dem anderen zu helfen, wieder mehr in Kontakt mit sich selbst zu kommen.
Und diese Schiebetüren, die du angesprochen hast, das sind jetzt keine minutenlange Mimik- und Verhaltensgesten, sondern was ich so ein bisschen rauslesen konnte, geht auf Paul Ekman ein bisschen zurück. Das sind diese unbewussten Mikroexpressionen. Das hast du, glaube ich, ganz am Anfang schon mal kurz erzählt. Das sind so Millisekunden anscheinend, aber vielleicht magst du es mal erklären, diese Mikroexpressionen, die eben darauf hindeuten, hat sich jetzt meine Frau gefreut, dass ich heute Abend nicht komme, oder ist sie traurig? Magst du da mal kurz reingehen in diese Mikroexpression?
Also die Mikroexpression kennen wir seit 1966. Da ist die erste Studie veröffentlicht worden von Haggard und Isaacs und dann, wie du es gesagt hast, Paul Ekman. Dieses Thema Mikroexpression danach dann mehr beforscht, bespielt und deswegen ist er am bekanntesten geworden damit. Mikroexpressionen sind mimische Ausdrücke, die schneller als 500 Millisekunden über unser Gesicht rauschen. Ja, also einmal zum Gefühl, einmal blinzeln, also wie du es gerade gemacht hast, dauert 200 Millisekunden. Mhm. Manche Mikroexpressionen dauern 100, 150 Millisekunden. Das heißt, wenn man in dem Moment blinzelt, sind sie weg. Das ist wie ein ICE, der durchs Gesicht rauscht. Wahnsinnig schnell. Wir haben grundsätzlich keine Probleme, diese Geschwindigkeit, diese schnellen Signale wahrzunehmen, aber wir haben Probleme, so schnell diese Zeichen auch zu interpretieren. Und das trainieren wir dann auch in unseren Seminaren, in unseren Trainings. Das ist das, was ich vermittle. Wobei ganz, ganz wichtig, wir gucken nicht nur auf die Mimik. Ich habe in unserer Arbeit in den letzten Jahren die Körpersprache in 8 Kanäle unterteilt. Einmal die Mimik, dann haben wir die Kopfhaltung, wir haben die Gestik, wir haben die Körperhaltung, wir haben Fuß-Bein-Verhalten, was machen die Füße, wir haben die Psychophysiologie, also unbewusste Körperreaktionen wie Atmung, Schwitzen und so weiter, wir haben die Stimme und wir haben das interpersonelle Bewegungsverhalten, also nonverbale Signale, wo ich immer mindestens 2 brauche, Blickkontakt, Berührung, Zuwendung, Abwendung. Und was wir grundsätzlich machen, wir achten immer auf die Gesamtkörpersprache, weil die Mimik allein kann mich irreführen. Ja, wir denken nur mal ans Fußballspielen, jemand schießt ein Tor. Ja, welche Mimik, kann sich jeder mal kurz fragen, zeigt der Spieler, die Spielerin, die das Tor geschossen hat? Und wenn ihr euch das mal anschaut, dann werdet ihr sehen, da ist meistens so ein Rümpfen der Nase da. Die Mimik alleine sieht aggressiv aus. Die Hände werden zu Fäusten geballt, vielleicht nach oben gereckt. Und dieser mimische Ausdruck, den wir da sehen, ist Triumph. Wir brauchen aber die Gesamtkörpersprache, um das richtig zu interpretieren. Interessant ist, von Geburt an blinde Menschen heben die Arme, wenn sie gewinnen. Das heißt, diese ganzen Triumphsignale sind angeboren. Aber wenn wir nur die Mimik nehmen würden, würde die Mimik uns irreführen, weil wir denken, komisch, ist die Person irgendwie gerade verärgert, angeekelt, weil so sieht der Gesichtsausdruck aus. Also wichtig, die moderne Körperspracheforschung, und das ist das Wichtigste, und darauf legen wir den Fokus, untersucht multimodal dynamisch. Multimodal heißt immer die Gesamtkörpersprache, aber eben die Mimik ist die Bühne der Emotionen, deswegen ganz großer Fokus darin, aber eingebettet in die Gesamtkörpersprache, und dynamisch heißt auch immer im Zeitverlauf, nicht kurz einen Foto, Screenshot des Momentes, sondern ich brauche das Bewegtbild, was da passiert. Und dann kann ich die Emotionen dahinter wirklich sehr, sehr präzise wahrnehmen.
Jetzt sind wir aber gar nicht so stark da drin, konnte ich rauslesen, Dirk. Denn ihr macht auch, wie gesagt, viel Forschung und ihr konntet zeigen im Durchschnitt, dass wir jeden zweiten Gesichtsausdruck übersehen oder sogar falsch interpretieren. Meine Frage, Dirk, woran liegt das denn jetzt? Also warum sind wir anscheinend so schlecht in dem Lesen anderer, ich sag jetzt schon Emotionen, weil du ja gesagt hast, in der Mimik werden die Emotionen abgebildet. Das heißt, woran liegt's, dass wir vielleicht mittlerweile oder schon immer, das wirst du jetzt uns sagen, warum sind wir so schlecht, würde ich sagen?
Also das hat ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Ein möglicher Grund können Bindungsmuster sein. Ja, was wir in unseren Studien zeigen konnten, ist, dass Bindungsmuster, die Art, wie wir gebunden sind, tatsächlich stark zusammenhängen mit unserer Präzision in der Empathie, auch in der Emotionserkennung. Das ist das eine. Die gute Nachricht, Bindungsmuster sind veränderbar. Das zweite ist Erziehung. Wir werden trainiert, nicht mehr auf unsere Wahrnehmung zu vertrauen. Und das durchaus mit guter Absicht. Ja, wir denken mal, ich habe 2 Töchter. Natürlich gab es bei uns auch den Weihnachtsmann und es gab den Osterhasen. Ja, und irgendwann sagen unsere Kinder zu uns, ja, aber gibt's den Weihnachtsmann denn wirklich? Das war doch Papa letztes Jahr. Und wir sagen, nein, nein, natürlich gibt's den Weihnachtsmann. Ja, um ihnen diesen Moment quasi auch zu schenken.
Anderes Beispiel aber auch, ne, wenn Eltern sich streiten oder so, ne, und die Kinder bekommen das ja mit und dann so, habt ihr gerade Streit oder alles gut, wir lieben uns, alles ist super, ne? Also ist ja auch so ein Beispiel, muss ich auch mal dran denken, wo man immer dachte so, man hat doch jetzt gerade, die waren doch laut und die waren doch irgendwie, ne, und dann wird ja einem so ein bisschen die Wahrnehmung abgesprochen,
Ne? Exakt.
Oder die Beobachtung.
In guter Absicht. Ja, und trotzdem vernebelt uns das natürlich die Sinne, weil wir dann anfangen, unseren Sinnen, unserer Wahrnehmung zu misstrauen. Eine andere Sache, und das sind immer mehrere Faktoren, ist natürlich ein sehr, sehr starker digitaler Konsum. Ja, ich möchte es nicht verteufeln. Studien konnten zeigen, dass digitale Medien, der Konsum auf digitaler Ebene auch die Reaktionsgeschwindigkeit zum Beispiel erhöht, die Verarbeitungsgeschwindigkeit erhöht. Das ist immer eine Frage der Balance. Beschäftige ich mich aber den ganzen Tag nur noch mit Dingen, wo ich Menschen nicht mehr anschaue, dann sagt mein Gehirn natürlich, hey, anscheinend ist die Fähigkeit nicht so relevant, also baue ich die ein bisschen ab.
Da muss ich mal kurz reingrätschen, Dirk, weil ich hatte mich letztens mit einer Pädagogin unterhalten, wenn du jetzt gerade so den Handykonsum ansprichst. Und da haben wir sehr über die Beziehung zwischen Kind und Eltern. Und ich glaube, wir wissen alle, wie wichtig diese Beziehung ist, was Blickkontakte, gibt es ja auch so tolle Studien.
Damit sind wir voll bei Bindung, definitiv.
Genau, ne, wenn Kinder keinen Blickkontakt haben oder kein Feedback bekommen auf ihr Verhalten, auf ihre Reaktionen. Und wir haben dann darüber gesprochen, wie viele Eltern ja teilweise in Parks mit einem Kinderwagen unterwegs sind und zwar das Kind anlächeln, also im Kinderwagen das Baby anlächeln, aber gleichzeitig mit einer wütenden Stimme oder ein bisschen aggressiver ins Telefon reinsprechen. Ja. Also das Baby bekommt ja nur diese eine Seite mit. Oder kleine Kinder am Tisch, wenn die Eltern telefonieren, aber dann einen anlächeln, weil sie einem das Gefühl geben wollen, hey, schön, dass du da bist, aber gleichzeitig frustriert sind oder wütend ins Telefon reinsprechen. Dass das stark die Emotionswahrnehmung von Kindern verändert und dass viele Kinder gar nicht mehr dann wissen, wie sieht denn jetzt eigentlich die Emotion des Freudigsein aus? Wie sieht denn ein Mensch aus, wenn er wirklich traurig ist, weil die das nicht mehr so zuordnen können? Siehst du auch diese Entwicklung oder habe ich da mit der Pädagogin was völlig Falsches besprochen?
Also ich sehe diese Entwicklung auch, vor allem das Abgelenktsein am Handy. Mhm. Ja, was wir aus der Bindungsforschung wissen, ist, dass ein wichtiger Faktor, der das Entwickeln einer sicheren Bindung, ein Vertrauen in die Beziehungen fördert, ist die Feinfühligkeit. Und Feinfühligkeit ist definiert als die Signale des Kindes erkennen, richtig interpretieren und angemessen und prompt darauf zu reagieren. Ja, bin ich, während ich den Kinderwagen schiebe, mit meinem Handy beschäftigt? Ja, und gucken wir nur mal ins Restaurant. Wir leben in einer Welt, in der es heute normal ist, dass wir im Restaurant sitzen und mehr ins Handy gucken als ins Gesicht unserer Gesprächspartner. Und das halte ich für einen fatalen Punkt, dass wir dann abgelenkt sind, vielleicht die Signale gar nicht wahrnehmen, ein Suchen des Blickkontaktes bei unserem Kind nicht wahrnehmen. Und wir müssen uns nur mal daran erinnern, wenn wir mal an den Spielplatz denken, zweijähriges Kind fällt hin, wo guckt es zuerst hin? Zu Mama und Papa, um zu sehen, wie schlimm war das gerade, was mir passiert ist. Weil wenn wir diese Sprache noch nicht sprechen, und die sprechen wir als Menschen übrigens gerade mal 40.000 Jahre, und diese Entwicklung wiederholt sich im Laufe unserer eigenen Entwicklung, wenn wir geboren werden, wenn wir diese Sprache noch nicht sprechen, wenn wir zur Welt kommen, dann haben wir keine andere Möglichkeit, als den Ereignissen unseres Lebens Bedeutung zu geben über die stillen Signale unserer wichtigsten Bezugspersonen. Ja, und jetzt sitze ich vielleicht am Spielplatz, gucke in mein Handy, ja, checke die neuesten Social-Media-Nachrichten, scroll mich durch den Videofeed, mein Kind fällt hin oder guckt mal kurz, Mama, hast du das gesehen, wie ich gerade gerutscht bin? Und es sieht, die Mama oder der Papa guckt gar nicht. Ja, und das macht natürlich was mit uns.
Ich hatte auch kurz überlegt, Dirk, du kennst dich da wahrscheinlich besser aus. Wir hatten mit einer Paartherapeutin das letzte Mal gesprochen und da ging es um die sekundären und primären Emotionen. Und das fand ich total spannend, und da hatte ich mich gedacht, wie können wir denn Emotionen und Mimik von anderen wahrnehmen, wenn wir selbst unsere eigenen gar nicht richtig wahrnehmen? Also Stichwort Empathie, so nutzt ihr das ja nicht. Empathie, sondern Empathie. Und zwar für die, die in die letzte Folge nicht reingehört haben mit der Paartherapeutin, es ging um, wenn zum Beispiel eine Frau oder ein Mann, wenn die wütend sind, wenn sie eigentlich frustriert sind, eigentlich mit der Faust auf den Tisch hauen wollen und wirklich erbost sind, statt das aber auch zu zeigen dem anderen Menschen, sind die eher traurig, verletzt, fangen an zu weinen, also sind in einer ganz anderen Emotion, was das Zeigen angeht. Und dass das eben dann diese sekundäre Emotion ist, also anstatt in diese Wut reinzugehen, sind wir auf einmal in dieser Trauer und das sprechen wir dann verbal aus. Vielleicht nicht nonverbal, aber zumindest verbal. Also wie sehr siehst du das, dass wir ja erstmal bei uns selbst anfangen müssten und selbst so einen besseren Zugang zu unseren eigenen Emotionen bekommen? Wie entscheidend ist das, um dann überhaupt auch die anderen Emotionen oder die Mimik dann besser lesen zu können?
Oh, das ist ein Wechselspiel. Also ich habe ein Modell entwickelt, das sogenannte CFAP-Modell, Core Functions of Emotion Processing, um das ganz kurz nur anzureißen, wo ich 4 Kernfunktionen der Emotionsverarbeitung beschreibe, die sich wechselseitig beeinflussen. Da haben wir einmal die Empathie, also die Selbstwahrnehmung der eigenen Emotionen. Ein wundervoller Begriff übrigens, entwickelt von einer lieben Kollegin und Freundin Stefanie Neubrand, deutsche Forscherin, deutsche Psychologin. Empathie finde ich sehr treffend, wo noch ein paar Dinge mehr drin sind als nur das eigene Wahrnehmen der eigenen Emotion, sondern auch das Verstehen der Emotion, die Fähigkeit, eine Metaposition einzunehmen, also zu sagen, hey, ich bin gerade ärgerlich, also ich spüre den Ärger, ich bin mir des Ärgers bewusst, aber ich bin nicht mein Ärger. Gleichzeitig auch eine annehmende Haltung gegenüber den eigenen Emotionen einzunehmen. Dann die Empathie, dann haben wir die Emotionsregulation und den Emotionsausdruck. Und diese 4 Kernfunktionen beeinflussen sich wechselseitig. Ja, Studien konnten zeigen, dass die eigene Empathie auch die Empathie wieder beeinflusst, dass auch unsere Emotionsregulationsfähigkeiten natürlich die Empathie wieder beeinflussen können. Das heißt, wenn ich merke, ich habe da eine Emotion, die ich gar nicht regulieren kann, versuche ich sie vielleicht gar nicht wahrzunehmen, dass auch der Emotionsausdruck natürlich was mit uns macht. Wenn ich meine eigenen Emotionen ausdrücke, spüre ich sie auch wieder deutlicher. Also das beeinflusst sich alles wechselseitig. Und jetzt muss man so ein bisschen gucken, was mit hier primären und sekundären Emotionen gemeint ist. Also es gibt per se erstmal keine primären und sekundären Emotionen. Aber also manchmal wird dieser Begriff benutzt, um Folgendes auszudrücken. Deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen, weil der wird manchmal unterschiedlich benutzt, dieser Begriff. Wenn ich primäre und sekundäre Emotionen höre, meine ich zumindest damit Folgendes. Eine primäre Emotion ist die Emotion in dem Moment, wenn ich sie erlebe. Also ich spüre den Ärger. Und die sekundäre Emotion ist meine Reaktion auf diese Emotion.
Das meine ich auch.
Perfekt, also, ne? Großartig. Genau. Ja, und das sind für uns, wir bezeichnen die als Meta-Emotionen, um das abzugrenzen davon. Weil manchmal werden bestimmte Emotionen in primär und sekundär unterteilt und dann ist da was anderes mit gemeint. Und dafür sind wir die einzigen Lebewesen, die das können. Und das machen wir aber schon immer. Ja, wir haben kulturell Darstellungsregeln, die ja auch von der Kultur, aber von der Persönlichkeit abhängen. Also Ideen von, welche Emotionen darf ich zeigen, welche Emotionen sollte ich eher verstecken, welche sollte ich abschwächen, welche sollte ich verstärken, welche sollte ich qualifizieren, zum Beispiel mit einem Lächeln unterlegen. Ich sage, hey Jonas, das war nicht in Ordnung, drück meinen Ärger aus, aber lächel dabei. Das ist eine Qualifizierung. Welche sollte ich vielleicht simulieren? Sowas wie Mitgefühl, wenn mir jemand was Trauriges erzählt. Und das hängt von der Persönlichkeit ab, aber auch kulturell. Und ich sag mal, der durchschnittliche US-Amerikaner zum Beispiel drückt Ärger offener aus als der durchschnittliche Deutsche. Die durchschnittliche Frau drückt Trauer offener aus als der durchschnittliche Mann. Achtung, ganz wichtig, wenn wir hier von Männern und Frauen, wenn wir von Kulturen reden, dann reden wir über Gruppen, wir reden nie über den Einzelnen. Bei einem Einzelnen kann es anders sein. Und diese Darstellungsregeln, das lerne ich teilweise auch in meiner Erziehung, in meiner Kindheit. Ja, wenn ich immer wieder gesagt bekomme, hey, sei nicht wütend, oder ein Indianer kennt keinen Schmerz, dann fange ich an vielleicht Trauer zu unterdrücken. Ich lerne, Trauer soll ich nicht zeigen, weil ich bin ein Mann. Ich muss Härte nach außen, Durchsetzungsfähigkeit simulieren und ausdrücken. Und das beeinflusst uns natürlich. Und dann kann es manchmal passieren, eine typische Reaktion ist zum Beispiel, das erlebe ich in der Therapie und im Coaching oft, dass ein Klient ins Coaching kommt und sagt, ich bin wütend. Und dann sehe ich aber gleichzeitig in der Mimik, zum Beispiel, ich bleibe mal bei dem Signal, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, die Augenbraueninnenseiten gehen hoch. Ich merke, hey, das ist eher ein Zeichen für Trauer. Ich sehe das Klassische für Ärger nicht. Ich merke zwar stimmlich, die Person sagt das, vielleicht simuliert sie es auch in der Stimme, aber mimisch sehe ich nicht, dass die Augenbrauen zusammengezogen werden, gleichzeitig das Oberlid hochgezogen wird, vielleicht das wäre ein stechender Blick, sondern ich sehe Merkmale für Trauer, auch als Mikroexpression dann eher. Emotionen, denen wir nicht so, die uns nicht so bewusst sind oder die wir vielleicht in dem Moment gar nicht zeigen wollen, zeigen sich eher als Mikroexpressionen. Was ich dann machen würde, Jonas, wäre, dass ich sage, Jonas, ich merke einerseits, du bist ärgerlich und was ich gleichzeitig wahrnehme, ist auch eine gewisse Trauer, eine Traurigkeit. Und ich formuliere das nicht als Frage, sondern als Aussage. Weil wenn ich dich fragen würde, Jonas, kann es sein, dass du auch traurig bist? Dann würdest du in deinem eigenen Gehirn googeln, ja oder nein, bin ich das oder nicht? Und ja, Menschen antworten gern sozial erwünscht. Und wenn du jetzt denkst, oh, das passt hier nicht, das auszudrücken, dann würdest du eher sagen, nee, nee, ist alles gut. Ja, wenn ich zum Beispiel jemanden frage, hey, ist alles gut bei dir? Du denkst, oh, ich will den anderen nicht belasten, dann sagst du, nee, ist alles gut. Wenn ich aber sage, ich habe das Gefühl, du bist irgendwie traurig, dann stelle ich diese Aussage einfach in den Raum und das ermöglicht dem anderen, diese Emotion auch zuzulassen. Und dann erlebe ich ganz oft, dass Menschen reinfühlen und sagen, ja, stimmt, da ist auch eine Traurigkeit. Und dann wäre jetzt im Coaching, im therapeutischen Kontext meine nächste Frage. Und wenn Sie da mal reinspüren, was ist denn die Emotion, die Sie jetzt gerade wirklich stresst, ja vielleicht auch blockiert? Ist es der Ärger oder ist es die Traurigkeit? Und dann sagen meistens, die meisten sagen dann, viele sagen dann, oh nein, das ist eher die Traurigkeit. Weil das Interessante ist, Traurigkeit ist eine Emotion, die lässt uns mit unserer eigenen Verletzlichkeit in Kontakt kommen. Das ist eher eine weiche Emotion. Und Ärger bringt uns in Kontakt mit der eigenen Stärke. Und der Ärger ist hier meistens die Kompensation dieses Gefühls der Verletzlichkeit, was wir in dem Moment vielleicht nicht zulassen wollen. Und dann schaltet das System quasi in den Ärger, um diese Verletzlichkeit nicht zuzulassen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, das eben zu merken, anzusprechen, um dem anderen auch so zu helfen, mehr in Kontakt mit sich zu kommen und damit auch eine Regulation zu ermöglichen und auch einen authentischen Emotionsausdruck zu ermöglichen.
Spannend jetzt, dass du das Thema Ärger angesprochen hast, weil ich hatte letztens einen LinkedIn-Post zum Thema Männermacht und warum eben Männer Schwierigkeiten haben zu Emotionen und Gefühle. Und Björn Sufke, ja ein sehr bekannter Männercoach, hat gesagt, dass viele Emotionen eben Männern in Anführungsstrichen nicht abgeraten werden, aber dass die so aufwachsen, dass nicht viele Emotionen zum Mannsein dazugehört, aber dass die Emotion Ärger, dass das so eine Emotion ist, wo Männer in Anführungsstrichen rein dürfen und das ist völlig legitim, ärgerlich zu sein und deswegen ja. Eben Männer, anstatt in diese Traurigkeit zu gehen, lieber direkt in dieses Ärgernis, weil sie irgendwie gelernt haben, das ist zumindest eine Emotion, da wird nicht gesagt, du bist so emotional. Das hören wir ja auch oft in Arbeitskontexten gerade. Ja. Das wäre jetzt auch mal spannend, wie du das siehst, weil da wird ja immer oft gesagt, du bist viel zu emotional. So, zu, ob es Frauen sind oder Männer sind. Also da wird ja diese Emotion, das wird ja als Schwäche angelegt und absolut. Irgendwie als was Negatives. Und ich finde jetzt so, je länger wir doch darüber reden, merken wir doch, je besser ich meine eigenen Emotionen wahrnehme, sie vielleicht auch nach außen hin kommunizieren kann ich andere Emotionen auch besser wahrnehmen und es finden bessere Beziehungen statt. Also eigentlich ist es doch was Gutes und trotzdem wird es doch in der Gesellschaft. Woran liegt's? Warum ist das so ein negatives Bild von Emotionen?
Ich bin komplett bei dir. Also das ist ganz spannend, Jonas, weil genau wie du sagst, erst wenn ich die Emotion wahrnehme, ich kann sie dann bei mir wahrnehmen, bei anderen wahrnehmen. Nur was ich wahrnehme, kann ich regulieren. Ja, und was ich wahrnehme, kann ich authentisch ausdrücken. Ansonsten, wenn ich es wegdrücke und ich kommuniziere was anderes, dann merkst du irgendwie, irgendwie ist es inkongruent. Das schwächt wieder die Beziehung, das Gefühl der Verbundenheit, der Verlässlichkeit, des Vertrauens. Also von daher, ich bin voll bei dir und ich glaube, das liegt daran. Und das meinte ich am Anfang. Mein Ziel ist, dass wir ein anderes Verständnis für Emotionen entwickeln. Viele denken, Emotionen sind Störung. Emotionen sind Zeichen von Schwäche. Emotionen stören nur und Emotionen sind Informationen in erster Linie. Wir sind emotional, ob wir das wollen oder nicht und wir können unsere Emotionen nutzen. Emotionen sind die größte Kraftquelle, die wir haben. Und was Studien zeigen konnten, ist, dass unsere Haltung gegenüber unseren Emotionen einen ganz großen Einfluss hat und damit sind wir auch wieder beim Thema Gesundheit. Was Studien zeigen konnten, es gibt zwei Kategorien von Emotionsüberzeugungen. Kategorie 1 ist die Frage, halte ich meine Emotionen grundsätzlich für wünschenswert? Also verstehe ich Emotionen als Information statt als Störung? Also nehme ich meine Emotionen auch wirklich an? Das zweite ist, glaube ich, dass ich meine Emotionen ausgeliefert bin oder dass ich sie beeinflussen kann? Und glaube ich, dass Emotionen wünschenswert sind und dass ich sie beeinflussen kann? Also dass sie mir nützen und dass ich damit auch arbeiten kann, dass ich sie steuern kann ein Stück weit. Dann konnten Studien zeigen, sind wir psychisch gesünder, sind wir spannenderweise regulationsstärker, wir neigen in Stressmomenten dazu, eher die Regulationsstrategien zu benutzen, die in dem Moment auch helfen, also die adaptiv sind. Wir können besser mit Stress umgehen, wir reagieren mit einer höheren Wahrscheinlichkeit resilient auf Belastung, Krisen und Stress im Leben. Also von daher alleine diese Haltung zu verändern, ist wahnsinnig wichtig und ich bin da voll bei dir. Das erlebe ich gerade im Business-Kontext sehr oft. Emotionen gehören hier nicht hin. Ja, und das ist eine Negierung dessen, was wir eigentlich sind. Wir sind im Kern emotionale Wesen. Wir sind im Kern nonverbal emotionale Wesen. Und wenn wir uns die Studienlage anschauen, dann sehen wir, Emotionen beeinflussen uns wahnsinnig stark. Es gibt eine wundervolle Studie. Ja, da hat man die Probanden in zwei Räume geschickt. Identische Räume, bis auf einen Unterschied. In dem einen Raum hat man vorher Pupspray versprüht. Also es roch subtil nach Furz. Ja, und dann war die Aufgabe die gleiche. Die hatten alle Blätter. Und auf diesen Blättern standen, ich sage jetzt einfach mal, 10 Aussagen. Und die Aufgabe war, schätz mal ein, wie unmoralisch das ist, was du da liest. Und auf einer Skala von 0 bis 10. 0 ist völlig in Ordnung, moralisch, einwandfrei. Und 10 ist unmoralisch. Und da standen so Sätze drauf, wie eine Mutter geht mit ihrer 2-jährigen Tochter bei Rot über die Ampel. Ein Arbeitnehmer nimmt jeden Abend einen Bleistift mit aus seinem Büro, weil sein Chef hat ja genug Bleistifte und so weiter. Und das Interessante war, dass in dem Raum, wo es nach Pup gerochen hat, ganz subtil, waren die Probanden strenger, konservativer in ihren Entscheidungen. Weil, was die Forschung gezeigt hat, ist, dass Ekel, was wir hier subtil erzeugt haben durch das Pupspray, Ekel lässt uns konservativer, strenger entscheiden und urteilen, obwohl in dem Moment der Ekel ja gar nichts mit dem Entscheidungsthema zu tun hatte. Studien konnten sogar zeigen, dass Menschen, die ekelsensitiv sind, je ekelsensitiver jemand ist, also je häufiger er Ekel spürt, desto konservativer trifft er seine Wahlentscheidung, was politische Entscheidungen angeht. Also es ist ganz, ganz spannend und an all diesen Beispielen sehen wir, und da könnten wir jetzt 2 Stunden darüber reden, wir sind emotionale Wesen. Unsere Entscheidungen, unser Denken, unser Handeln wird massiv durch unsere Emotionen beeinflusst. Negieren wir das? Versuchen wir uns dagegen zu wehren? Ist das wie ein Kampf gegen Windmühlen, wie ein Anrennen gegen Windmühlen, das bringt nichts. Und noch mehr, wir schaden damit auch unserer eigenen Regulationsfähigkeit, wenn wir versuchen, unsere Emotionen irgendwie außen vor zu lassen.
Magst du das noch kurz weiter ausführen, welche Auswirkungen das hat, wenn ich vielleicht dann entweder die Emotion unterdrücke oder in diese emotionale Dissonanz auch reingehe, also statt traurig, verletzlich zu sein, in die Wut reingehe, in den Ärger reingehe.
Sehr, sehr gerne.
Was hat das für einen Einfluss auf den Menschen jetzt selbst? Also da reden wir ja gar nicht über den anderen, sondern erstmal über sich selbst.
Über uns selbst. Sehr, sehr gerne. Also emotionale Dissonanz ist definiert als, wir zeigen was anderes, als wir in dem Moment spüren. Und wenn wir das regelmäßig und häufig machen, ja, besonders betroffen sind Emotion Work Berufe, also Menschen, die viel mit anderen Menschen zu tun haben, sagen wir mal im Service, Coaching, Training, Seminare, hier auch Podcasten, ja, wir kommunizieren miteinander. Und was Studien zeigen konnten, ist, dass emotionale Dissonanz, diese Diskrepanz zu erleben zwischen dem, was ich zeige und was ich spüre, dass emotionale Dissonanz ein größerer Einflussfaktor auf Burnout ist, als Zeitdruck und Arbeitspensum. Also es lohnt sich, die eigenen Emotionen zu spüren, wahrzunehmen. Das heißt jetzt übrigens nicht, dass ich dann, wenn ich merke, hey, das ist gerade nicht angemessen für den sozialen Kontext. Es geht ja auch darum, es angemessen auszudrücken. Wir schreiben gerade an einem Review, ganz spannendes Forschungsfeld, von einem lieben Kollegen von mir, George Bonanno, emotionale Ausdrucksflexibilität. Und was Studien da zeigen, ist, dass die Fähigkeit, unsere Emotionen situativ, angemessen auszudrücken oder auch runter zu regulieren, ganz, ganz entscheidend ist für eine resiliente Reaktion. Das bedeutet, es geht nicht darum, alles auszudrücken, es geht darum zu entscheiden, wann ist es auch besser, es zu regulieren. Und dann aber eben nicht per Surface Acting, ja, das ist das Oberflächenagieren, das wäre sowas wie, ich spüre Ärger, denke, hey, ich bin jetzt im Service, der Ärger hat hier mit hier nichts zu tun, ich schluck den mal runter. Und lächeln, das wäre Dissonanz, das wäre Surface Acting. Ich mache an der Oberfläche irgendwas, spüre aber den Ärger. Hier Deep Acting zu nutzen und da kommen wir zur Regulation. Also den Schalter umzulegen, zu sagen, oh, pass auf, der Ärger hat hier jetzt gar nichts zu suchen. Den lege ich mal kurz zur Seite, darum kümmere ich mich später, weil der Ärger ist wichtig. Ich muss mich fragen, was ist die wohlwollende Botschaft dieses Ärgers? Lieber Ärger, ich bin später bei dir, aber jetzt schalte ich mal kurz um, innerlich in einen anderen Zustand, damit ich einfach was anderes ausdrücke. Ja, mein Tipp ist, um Gottes Willen nie anfangen, die eigene Körpersprache zu manipulieren, weil das mündet in emotionale Dissonanz. Der Körper folgt immer der inneren Haltung, begib dich innerlich in einen anderen Zustand, regulativ, dann drückst du auch was anderes aus, und zwar kongruent. Ja, und das ist an der Stelle die Lösung aus dieser Falle der emotionalen Dissonanz.
Jetzt ist ja die große Frage, Dirk, wenn wir jetzt verstanden haben, wie wichtig eben das Thema Mimik, Emotionen ist quasi. Also was drücke ich aus, aber auch den Zugang zu den eigenen Emotionen, aber auch zu den anderen. Ist ja die große Frage, okay, wie können wir denn jetzt, wenn im Durchschnitt jeder Zweite den Gesichtsausdruck des anderen falsch interpretiert oder übersieht, wie können wir das jetzt besser? Also wie können wir emotional intelligenter uns verhalten? Wie können wir diese Fähigkeit stärken und fördern? Und ich weiß, wir könnten da wahrscheinlich 5 Stunden drüber sprechen. Du machst ja einen eigenen Kurs dazu. Es gibt ein Buch dazu und. Ich hatte mir eben diese 4 Begriffe aufgeschrieben. Es gibt ja die Empathie, also den eigenen Zugang. Das heißt, ne, nicht in diese Dissonanz zu gehen. Es gibt die Empathie, also die Mimik oder die Emotion des anderen auch wahrzunehmen, das Bedürfnis, was dahinter steckt. Du hattest aber noch die Regulation ja angesprochen, weil in manchen Situationen macht es jetzt keinen Sinn, den Ärger einfach zu 100% auszudrücken, sondern vielleicht kurz in eine Regulation zu gehen, um nicht ganz so drastisch den Ärger zu vermitteln. Und du hast noch den Ausdruck am Ende ja angesprochen. Das waren ja so diese 4 Dimensionen, 4 Ebenen. Magst du, jetzt nicht in allen 4 Dimensionen, wenn du magst, kannst du es natürlich machen, aber mal so einen kurzen Impuls vielleicht geben. Was wäre jetzt so ein erster Schritt, wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, ey, ich habe da wirklich ein Problem. Was gäbe es jetzt für Sachen, die wir machen können, sozusagen, was die eigenen Emotionen angeht, aber auch vielleicht das Lesen von anderen? Gibt es da so ein, zwei Impulse, die du teilen magst?
Unbedingt. Wir machen mal ein kleines Experiment. Ich gebe mal für jeden
Bereich... Bin ich Teil dieses Experiments oder kann ich zugucken?
Du kannst einfach zugucken. Ja, ein kleines Experiment, weil wir jetzt mal versuchen, innerhalb kurzer Zeit für jeden Bereich einen kleinen Impuls zu geben. Eine kleine Übung, die jeder für sich selbst machen kann. Ich fange mal mit der Empathie an. Mhm. Ja, und da hat Stefanie Neubrand eine wundervolle Übung entwickelt, den sogenannten Empathie-Timer. Mhm. Und der Empathie-Timer ist ein kleines Ritual, was man für sich installiert, um die eigene Empathie zu stärken. Und der geht wie folgt. Entweder stellt man sich einen realen Timer, einmal die Stunde, um das zu machen. Da sagen manche, hey, da werde ich irgendwie rausgerissen aus dem Alltag, das will ich nicht. Oder man koppelt das an eine Gewohnheit. Also ich nehme mir irgendwas, was ich regelmäßig mache, zum Beispiel auf Toilette gehen, einen Schluck Wasser trinken. Ja, Wasser trinken machen die meisten viel zu wenig. Ja, aber wenn das gut etabliert ist, dann daran, also irgendwas, was ich regelmäßig mache. Und dann mache ich Folgendes. Regelmäßig heißt hier, ich sag mal so, auf jeden Fall spätestens alle 2 Stunden. Und E-Mail checken, muss man gucken, wenn das eine Sache ist, die man nur so unregelmäßig macht, also unregelmäßig, die meisten checken ja leider alle 5 Minuten ihre E-Mails, ja, dann würde ich es nicht machen und dann würde ich auch mal über die Gewohnheit nachdenken, aber dann mache ich Folgendes. Ich habe jetzt was gefunden, sage, okay, da koppel ich das ran, ich trinke zum Beispiel regelmäßig was, ja, allerdings auch häufiger als alle 2 Stunden, aber ich sage mal, ich koppel das mal daran. Das heißt, ich mache Folgendes, und so geht der Empathie-Timer. Erstens, ich nehme einen achtsamen Atemzug. Ich werde mir des jetzigen Momentes gewahr, gehe mit meiner Aufmerksamkeit voll in den jetzigen Moment und lächle leicht. Einfach leicht lächeln, ob einem danach ist oder nicht, einfach kurz leicht lächeln. Und dann frage ich mich, kann ich gerade, ohne hinzusehen, spüren, dass meine Füße lebendig sind? Und wenn ich merke, ja, dann kann ich gerade ohne hinzusehen spüren, dass meine Hände lebendig sind? Spüre ich auch. Kann ich gerade ohne hinzusehen spüren, dass mein ganzer Körper lebendig ist? Dann atme ich nochmal tief durch und mache einfach weiter. Ja, das fördert die Empathie. Das kann ich regelmäßig einbauen. Wichtig ist mehrmals. Dadurch merke ich, komme mehr in Kontakt mit mir selbst. Ich spüre mich selbst, ich spüre meine Emotionen, ich nehme einfach an, was da ist. Ich begegne mir in einer wohlwollenden Haltung. Deswegen dieses Lächeln. Empathie. Bei der Empathie 4 ganz konkrete Handlungstipps, die aber ein großer Tipp, eine große Übung sind. Also Erkenntnis und Tipp Nummer 1. Unsere Mimik ist was die Forschung zeigen konnte, direkt verdrahtet mit unserem limbischen System. Deswegen ist die Mimik die Bühne unserer Emotionen und zeigt Emotionen besonders zuverlässig an. Wir haben darüber geredet, im Gesamtkörpersprachekontext betrachten. Tipp Nummer 1, ändere die Blickgewohnheiten. Beginne im Laufe des Tages in wichtigen Momenten wirklich mal auf die Mimik anderer Menschen zu achten. Nicht ins Handy gucken oder in den Computer gucken, wenn ich dich was frage. Stelle ich dir eine wichtige Frage, bringe ich eine wichtige Aussage, dann achte auf das Gesicht deines Gegenübers. Tipp Nummer 2, wenn du jetzt eine Bewegung im Gesicht wahrnimmst, dann frag dich einfach mal, was könnte das bedeuten?
Das kann zum Beispiel, welche Bewegung, also Augenbrauen hattest du ja schon angesprochen.
Augenbrauen werden kurz zusammengezogen. Ja, das wäre ein Hinweis auf Skepsis, Irritation, vielleicht auch Konzentration, Rümpfen der Nase kann Ablehnung bedeuten, Skepsis bedeuten. Das heißt, wir haben verschiedene Trainingsprogramme entwickelt, um genau das zu trainieren, zum Beispiel auch ein Online-Training. Und hier ist zunächst mal die Idee, ganz offen ranzugehen und sich einfach nur zu fragen, okay, welche Bewegung nehme ich da wahr und was könnte das bedeuten? So, jetzt sagen wir mal, ich nehme wahr, du hast die Augenbrauen kurz zusammengezogen, während ich gesprochen habe. Und ich frage mich, was könnte das bedeuten? Okay, das könnte ein leichter Ärger sein, eine Irritation sein, eine Skepsis sein. Jetzt Tipp Nummer 3, koppel das zurück mit einer Resonanzaussage. Resonanzaussage heißt immer Ich-Wahrnehmung plus das Gefühl. Also ich sage sowas wie, ich nehme wahr, bei mir kommt an, auf mich wirkt es so, mir scheint es so, ich habe das Gefühl, wenn ich es richtig sehe. Jonas, ich habe das Gefühl, da bist du gerade skeptisch. Ja, ich koppel das zurück. Und Tipp Nummer 4, jetzt achte auf das Feedback, was du bekommst. Wenn du diese 4 Schritte immer wieder durchläufst, dann wirst du merken, wie sich deine Wahrnehmung Stück für Stück erweitert. Das ist die Empathie. Jetzt kommt...
ich kann noch kurz antworten. Ja. Die Augenbrauen, das war nur Konzentration und ein tieferes Zuhören.
Ja. Das war keine Ablehnung. Das habe ich genau, nein, um Gottes Willen. Das war auch nur ein Beispiel. Das habe ich bei dir wahrgenommen, genau die Konzentration. Und jetzt geht es zur Emotionsregulation. Und hier ist jetzt die Idee, dass ich in Momenten von Stress einfach 3 Schritte durchlaufe. Das hat George Buneno, wie gesagt, lieber Kollege von mir an der Columbia University, mit dem wir auch gemeinsam forschen, einer der führenden Resilienzforscher, der hat das Flexibilitätssequenz genannt. Weil was die aktuelle Forschung zeigt, ist, dass je nach Situation unterschiedliche Strategien einfach wirksam sein können. Ja, die eine Strategie wirkt in der einen Situation, in der anderen wirkt sie nicht mehr. Studien können zum Beispiel zeigen, dass, sagen wir mal, wir warten auf ein Prüfungsergebnis, wir warten auf ein Arztergebnis, Laborergebnis. In Momenten der Ungewissheit funktionieren bestimmte Strategien nicht mehr so gut. Was man da in der Forschung zeigen konnte, dass zum Beispiel in so einem Moment der Ungewissheit sowas wie eine positive Neubewertung, ja, auch Reframing genannt. Hey, was könnte toll daran sein, positiv daran sein? Das wirkt in dem Moment nicht mehr so gut. Auch es anderen zu erzählen, wirkt nicht mehr so gut. Was in Momenten der Ungewissheit besonders stark wirkt, ist Akzeptanz. Einfach anzunehmen, das anzunehmen, was kommt. Achtung, habe ich den Moment der Gewissheit? Ich kenne das Ergebnis. Dann hilft auf einmal wieder die positive Neubewertung, mich zu fragen, okay, was könnte jetzt Positives darin sein? Es hilft auch wieder, mit anderen darüber zu reden. So, das heißt, deswegen ist es wichtig, flexibel zu sein und zu prüfen, was braucht es gerade, was hilft mir gerade. Also deswegen 3 kurze Fragen in dieser Flexibilitätssequenz. Frage Nummer 1 ist, okay, was fordert mich eigentlich aktuell gerade heraus? Ja, also Beispiel, du bist vor einem Podcast, irgendwas ist gerade passiert, du ärgerst dich. Du denkst, wow, okay, was fordert mich gerade heraus? Ich ärgere mich gerade und ich habe jetzt gleich dieses Podcast-Interview und der Ärger hat überhaupt nichts mit dem Interview zu tun. Ja, und dazu gehört jetzt auch, was fordert mich heraus und was sollte ich tun, um das zu meistern? Ja, ich muss irgendwie meinen Zustand wechseln. Ja, also ich muss ein Ziel formulieren. Was sollte ich tun, um es zu meistern? Heißt, formuliere ein kurzfristiges, manchmal auch mittel- oder langfristiges Ziel. In dem Fall kurzfristig geht es mir erstmal darum, meinen Zustand zu ändern und mich danach erst um den Auslöser des Ärgers zu kümmern. Also, okay, ich muss irgendwie gucken, dass ich jetzt in einen guten Zustand komme. Jetzt kommt zweitens, wenn ich das beantwortet habe, was fordert mich gerade heraus und was sollte ich tun, um es zu meistern? Das ist Kontextsensitivität, zu merken, was braucht es hier gerade, was ist gerade die Herausforderung, was ist mein Ziel? Jetzt gehe ich in den zweiten Schritt, Reaktionsrepertoire. Jetzt frage ich mich, okay, was habe ich denn für Möglichkeiten, meinen Zustand zu verändern? Ja, ich springe durch den Raum, sage ich, okay, ich springe durch den Raum. Super, ich stehe auf, ich springe ein bisschen durch den Raum, mache laute Musik an. Und jetzt frage ich mich, hat es funktioniert? Das ist Feedback-Achtsamkeit. Ich merke, hat es funktioniert? Und ich mache jetzt nicht das, was die meisten machen. Ja, das kennen wir. Wir stehen vorm Fahrstuhl, drücken den Knopf des Fahrstuhls. Fahrstuhl kommt nicht. Ja, was machen die meisten? Die drücken den Fahrstuhlknopf nochmal in der Hoffnung, dass es dann was bringt. Ja, Einstein hat schon gesagt, die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Also, wenn wir merken, das funktioniert nicht, frage ich mich wieder, okay, was fordert mich denn wirklich heraus? Und was sollte ich tun, um es zu meistern? Und jetzt überlege ich mir wieder eine andere Strategie, probiere die aus, gucke, wieder klappt das. Ja, und das mache ich so lange, bis es geklappt hat. Also regulative Flexibilität aktiv zu trainieren. Wenn du merkst, du hast Stress und du merkst, die Strategie funktioniert nicht, frag dich, was könnte ich anderes tun. Mhm. So, Flexibilitätssequenz im Alltag trainieren, dadurch wird mein Reaktionsrepertoire immer breiter und ich trainiere auch die Wahrnehmung für den Moment. So, letzter Punkt, Emotionsausdruck. Darüber haben wir schon gesprochen, das Thema der emotionalen Dissonanz zu bemerken. Also zu merken, bin ich gerade wirklich authentisch in meinem Emotionsausdruck? Oder was braucht es denn gerade? Und wenn ich merke, hey, ich spüre was anderes, als ich ausdrücke, jetzt bin ich wieder in Kontakt mit den anderen Bereichen, das merken wir, dafür brauche ich die Empathie, vielleicht auch die Empathie, ich muss gucken, was ist denn bei dir los gerade? Ja, auch regulative Fähigkeiten, wenn ich merke, hey, ich ärgere mich gerade, kann ich den Ärger ausdrücken? Das wäre jetzt unangemessen für den Moment. Ja, wie kann ich irgendwie umschalten? Also emotionale, dissonante Momente zu bemerken und dann mehr in eine emotionale Kongruenz, in eine Authentizität zu kommen. Das wären vier ganz konkrete Ideen für diese vier Kernfunktionen, die übrigens, by the way, alle mit emotionaler, mit psychischer Gesundheit zusammenhängen. Das konnten Studien zeigen, dass diese Kernfunktion der Emotionsverarbeitung, die ich definiert habe, dass die transdiagnostisch mit psychischen Störungen und ebenso psychischer Gesundheit zusammenhängen, also diagnoseunabhängig, in ihrer Balance gestört sind. Deswegen lohnt es sich, diese vier Kernfunktionen zu trainieren.
Ja, mega. Vielen Dank, dass du da so ausführlich jetzt wirklich vier Impulse genannt hast. Und was wir immer im Hinterkopf haben können, das, was du ganz am Anfang gezeigt hast, dass ja die Bindung einen großen Einfluss auf die Emotionsverarbeitung oder Wahrnehmung, Beobachtung auch hat. Also wie fühlen wir uns momentan verbunden, ob es jetzt der Arbeitgeber sein kann, weil wir da eben auch 8 Stunden, 10 Stunden am Tag arbeiten. Ne? Wie sehr fühle ich mich dort verbunden? Spüre ich dort eine psychologische Sicherheit? Fühle ich mich dort sicher? Oder eben auch mit einer Partnerin, Partner oder eben zu Hause mit anderen Beziehungen. Also das immer im Hinterkopf zu haben, dass das eben auch einen Einfluss haben kann, ob wir besser damit umgehen können oder nicht. Jetzt im Arbeitskontext konnte ich lesen bei dir, Dirk, dass eine Emotion einen großen Einfluss hat, und zwar die Emotion Verachtung. Dass das einen sehr großen negativen Einfluss haben kann auf Gesundheit, auf Beziehungen, sogar auf die innere Kündigung. Also wenn Führungskräfte uns gerade zuhören, Verachtung von Mitarbeitenden hat einen großen kausalen Zusammenhang zu einer inneren Kündigung. Wie kann ich denn Verachtung bei anderen Menschen wahrnehmen? Also vielleicht kannst du noch mal erklären, was diese Emotion Verachtung, was das wirklich besagt im Arbeitskontext. Aber wie können wir die Emotion Verachtung bei anderen Menschen erkennen oder lesen? Was gibt's da so ein Indiz?
Also lass uns dem ein bisschen Kontext geben. Das geht zurück auf die Studien von Gottman, den wir schon erwähnt haben. Und er hat ein Lieblingsexperiment gehabt, das sogenannte Konfliktgespräch. Dazu hat er Paare ins Labor gebeten und dann gesagt, hey, führen Sie doch mal bitte in den nächsten 15 Minuten ein Gespräch zu einem Thema, wo Sie sich nicht einig sind. Ja, und dann hat der klassische Mann gesagt, ach, wir sind uns über alles einig. Ja, und dann hat die klassische Frau gesagt, ja, ich hätte da eine Kleinigkeit. Ja, und dann waren die in der schönsten Diskussion. Gottman und sein Forschungsteam haben 15 Minuten zugeguckt, minutiös, sekündlich ausgewertet, wie die sich fühlen. Und dann haben die Forscher prognostiziert, ob dieses Paar in den nächsten 3 Jahren zusammenbleibt oder nicht. Man hat dem Paar natürlich nicht Bescheid gesagt, sonst beeinflusst es die Entscheidung und die Zukunft. Und die Trefferquote, um das zu prognostizieren, lag bei 93,6%. Und entscheidend unter anderem waren Signale, die am stärksten die Trennung vorhergesagt haben, war ein Ausdruck von Verachtung oder auch Ekel gegenüber der anderen Person in diesem Konflikt. Das heißt, was Gottman zeigen konnte, dass das Verhalten im Konflikt Beziehungsstabilität besser vorhersagt oder Instabilität als das Verhalten im normalen Alltag. Wie reagieren wir, wenn wir im Konflikt sind? Und daraus können wir ableiten, das gilt nicht nur für Paarbeziehungen, das gilt auch für Mitarbeiterbeziehungen. Gerade in Momenten der Meinungsverschiedenheit. Mhm. Wie reagiert der andere? Und Verachtung erkenne ich im nonverbalen Ausdruck an, bitte ganz offensichtlich, Augenrollen, auch abwertenden Bemerkungen, dann sind wir schon auf einem anderen Level, subtiler am einseitigen Einpressen des Mundwinkels.
Ja, das sage ich. Warte mal, Einpressen kannst du mal kurz vormachen für die, die uns auf YouTube zuschauen? Okay.
Ja, also dabei drücken wir den Mundwinkel an die Zähne. Ja, aber bitte daran denken, diese Bewegung machen wir auch, wenn wir skeptisch sind, wenn wir nachdenken. Eine Bewegung, die wir ganz schwer nachmachen können, die auch für Verachtung steht, kulturübergreifend, genau wie das Einpressen ist, das einseitige Hochziehen der Oberlippe. Mhm. Ja, und damit sind wir wieder im Bereich der Mikroexpression, wo ich jedem nur empfehlen kann, das zu trainieren, diese feinen Bewegungen wirklich wahrzunehmen. So eine Verachtung ist jetzt, Achtung, per se keine schlechte Emotion. Es gibt keine schlechten Emotionen. Ja, ich arbeite massiv daran, ein bisschen das Wording auch zu ändern. Es wird von mir niemand ein einziges Buch finden in den 9 Büchern, die ich bisher geschrieben habe. In keiner Studie der Studien, die wir veröffentlicht haben, werde ich jemals reden von positiven oder negativen Emotionen, weil Emotionen haben immer eine wichtige Funktion, sind deswegen per se alle positiv. Wir unterscheiden angenehme, unangenehme. Wir haben schon gesagt, unangenehme weisen auf unerfüllte Bedürfnisse hin, angenehme auf erfüllte. Unangenehme sind gleichzeitig auch Signalgeber für, hey, hier gibt's Handlungsbedarf und beinhalten die Lösungsenergie. Ein Ärger sagt mir, ein Zielhindernis blockiert dich irgendwie auf dem Weg zu deinem Ziel und Ärger aktiviert zum Beispiel Reaktionsbereitschaft, Reaktionsgeschwindigkeit, auch die Körperkraft. Verachtung ist evolutionär eine ganz wichtige Emotion. Es gibt Sprachwissenschaftler, die sagen, wir haben nur aus einem Grund sprechen gelernt als Mensch, als Menschen, um über andere lästern zu können. Und statistisch sagt man, Gruppen bis 150 können sich selber führen. Da bleibt die Ordnung erhalten, ohne dass du einen Ordnungswächter brauchst. Weil wenn einer irgendwie gegen die moralischen Werte der Gruppe verstößt, gegen die Moral der Gruppe verstößt, dann wissen das am nächsten Tag alle. Klaut einer einem anderen was, wissen das bei den 150 alle. Und die Gefahr, sozial ausgeschlossen zu werden aus dieser Gruppe, würde damals, wenn wir mal ganz weit zurückgehen, in die Menschheitsgeschichte vor 100.000 Jahren den Tod bedeuten. Alleine überlebt man nicht lange. Das heißt, Verachtung hat hier eine ganz, ganz wichtige Funktion, kann aber natürlich, wenn sie chronisch wird, ja, hochdysfunktional auch für die Gruppe sein. Aber Verachtung ist erstmal in erster Linie die Hüterin unserer Moral und damit auch der Integrität. Und damit hat sie eine ganz, ganz wichtige Funktion. Wenn wir jetzt aber Verachtung haben, die sich festfrisst in der Teamkommunikation, in Führung, in der Mitarbeiterkommunikation, dann haben wir eine Struktur, die Menschen abwertet und die, ich sag mal, Verachtung ist das Gegenteil von Respekt an der Stelle, die das Vertrauen in der Gruppe untergräbt. Und deswegen empfehle ich da wirklich, wenn ich sowas sehe, das ganz, ganz dringend rückzukoppeln mit einer Resonanzaussage. Jetzt fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere, ja, wie soll ich das machen? Ich kann nicht sagen, hey, ich habe das Gefühl, du verachtest mich. Ja, vollkommen richtig. Und da ist mein Tipp, koppel Verachtung als Skepsis zurück oder als Schieflage der Beziehung. Und ergänze das Wort grundlegend. Also, wenn ich das jetzt machen würde, würde ich sagen, Jonas, ich habe das Gefühl, dass du da irgendwie noch eine grundlegende Skepsis hast. Oder ich sage sowas wie, du, bei mir kommt irgendwie an, dass irgendwie unsere Beziehung in so eine grundlegende Schieflage geraten ist. Und ich wollte mit dir mal darüber reden, wie erlebst du das? Ja, das heißt, Metakommunikation in diesem Moment zu nutzen, um darüber zu reden, wie wir miteinander kommunizieren.
Mega spannend. Ich glaube, ich könnte stundenlang jetzt mit dir weiter sprechen. Ich hätte wirklich nicht gedacht, wir haben kurz im Off gesprochen, in welche Richtung das Gespräch gehen wird. Ich finde, es hat die fantastische Richtung eingeschlagen und guckt schon auf die Uhr und denkt so, ich hätte noch gern eine Stunde, um mit dir jetzt wirklich in die Tiefe der Emotion reinzugehen und der Mimik. Schön. Aber ich will natürlich auch deine Zeit hier wahren und auch das einhalten, worüber wir ja gesprochen haben. Deswegen zwei Fragen noch jetzt
zum Ende. Wir können ja, Jonas, ansonsten machen wir gucken mal, welche Fragen kommen. vielleicht von deinen Zuhörern, Hörern. Ich bin gerne dafür bereit, dass wir noch eine zweite Folge
machen. Also liebe Community, wenn ihr sagt, hey, die Podcast-Folge, die war super, ich will noch mehr vom Dirk hören. Natürlich könnt ihr euch im Internet über Dirk schlau machen. Da gibt es wirklich ganz viel, sagen wir gleich, die Links und die Infos. Aber kommentiert unter dem YouTube-Kanal oder unter der Spotify-Folge. Dann habe ich zumindest eine Argumentation, um den Dirk nochmal hier bei uns reinzuholen. Aber deswegen, Dirk, zwei Fragen. Die erste Frage ist, welche Emotionen würdest du sagen, weil du gerade schon drüber gesprochen hast und ich bin voll bei deiner Meinung und wollte auch Verachtung gar nicht in diese negative Richtung, weil wir hatten schon Leon Winscheid zu Gast, der ja auch sehr sich für das Thema Emotionen stark gemacht hat und da habe ich schon vor, wann kam das Buch raus, besser fühlen, vor 3, 4 Jahren, 2 Jahren, ich will gar nichts Falsches sagen, da habe ich schon gelernt, Jonas sagt nie positive oder negative Emotionen, weil das gibt's nicht. Jede Emotion hat eine Funktion. Wie du es schon angesprochen hast, eine Soziologin, Eva, die hat so einen französischen Nachnamen, hatten wir in der Folge von Hartmut Rosa, hat auch gesagt, jede Emotion hat eine Handlungsenergie.
Ja,
also ne, nur weil wir wütend sind oder weil wir Ärger spüren, haben wir diese Energie, das zu verändern. Für welche Emotion würdest du dich gerne aber stark machen, weil sie in der Gesellschaft entweder falsch verstanden wird, missverstanden wird, weil sie zu oft unterdrückt wird? Für welche Emotion würdest du gerne so die Fahne hochheben und mal sagen, hey, das ist so eine Emotion, über die reden wir viel zu negativ oder die kommt viel zu selten vor. Gibt's da so eine Emotion, für die du dich jetzt gerne mal stark machen würdest?
Unbedingt. Eine, die viel zu selten vorkommt, die gleichzeitig das Pendant ist, das ausgleichende Gewicht ist zu Ekel. Die uns nicht konservativ entscheiden lässt, sondern die Brücken baut, die uns liberaler denken lässt, die uns Andersartigkeit umarmen lässt, die gleichzeitig die Entzündungswerte im Körper senkt wie keine andere Emotion.
Der Spannungsbogen also ist aufgebaut.
Die Gesundheit fördert, die Herzratenvariabilität erhöht und damit auch die Regulationsbereitschaft des ganzen Organismus erhöht. Und das ist Ehrfurcht. Ein positives Staunen. Und Ehrfurcht zu kultivieren hat so, so viele Vorteile, gesellschaftlich, für uns selbst. Ich habe das gerade schon gesagt, Ehrfurcht senkt die Entzündungswerte, lässt uns prosozialer handeln, liberaler denken, liberaler handeln.
Ich überlege gerade, Dirk, wie fühlt sich Ehrfurcht an? Ist es dieses, wie ich stehe in der Natur und bin ehrfürchtig vor dem, was ich quasi sehe, also so völlig überwältigt? Geht das in diese Richtung?
Ja, wir fühlen uns kleiner und die Forschung konnte 5 kulturübergreifende Trigger definieren, rausfinden. Wir haben das in ein Akronym gepackt, die sogenannten Awesomes, von Awesome aus dem Englischen. Und das Sums hinten steht für die Trigger. Da kann jeder mal mitgehen und sich überlegen, oh, okay, was sind denn bei mir so die Ehrfurchtsmomente? S steht für schönheitsbasierte Ehrfurcht, Ästhetik. Ästhetikbasiert. Also für mich ist es der Blick vom Weilberg auf den Tegernsee, also Natur.
Der ist sehr schön.
Ja, wahnsinnig schön. Skifahren oben über die Berge. Also Schönheit. Dann das O steht für Obskurität. Habe ich neulich erlebt, als ich bei den Ehrfurcht-Brothers, sage ich, es wäre der bessere Begriff für die beiden Ehrlich-Brothers, bei den Ehrfurcht-Brothers war. Wenn du einen Magier auf der Bühne siehst und die machen irgendwas und du denkst, boah, es ist ja nicht von dieser Welt, Obskurität, also Übernatürlichkeit, man kann es nicht richtig einordnen. Obskurität löst auch Ehrfurcht aus. Dann SOM steht für meisterschaftsbasierte Ehrfurcht. Entweder auf geistiger Ebene, in den Skills, Fähigkeiten, mental oder auch körperlich. Ich sage nur Cirque du Soleil, die Akrobaten. Ja, ich habe neulich in Berlin Alizé gesehen. Wow, also das ist Ehrfurcht. Meisterschaftsbasiert. Jemand hat ein Gebiet gemeistert, bitte auch beim Fußball, Sport, alles mögliche, Meisterschaft. Dann haben wir erschaudernde Ehrfurcht, furchtbasierte Ehrfurcht, Blitzgewitter, Naturgewalten. Ja, ich weiß noch, Safari in der Serengeti, Löwen, Leopard in der freien Wildbahn zu sehen, erschaudernde Ehrfurcht. Und dann haben wir S, steht für Stärken des Charakters, das letzte S, Sams. Stärken des Charakters, tugendbasierte Ehrfurcht. Du erlebst jemanden, der Zivilcourage hat, Mitgefühl zeigt. Und das sind Trigger. Und es kommt noch ein wundervoller Übergeordneter dazu, das ist kollektive Synchronizität, wenn du, und da sind wir auch wieder beim Sport, wenn so ein ganzes Stadion im Chor ruft. Ja, auch das kann Ehrfurcht auslösen, wahnsinnig stark. Das wäre eine Idee, Ehrfurcht zu kultivieren in unserem Alltag. Das macht für uns persönlich ganz, ganz viel und macht auch gesellschaftlich ganz viel. Und ich glaube, das würde ein bisschen das balancieren, was wir gerade erleben, wie wir gesellschaftlich miteinander umgehen. Weißt du, was ich daran spannend finde, Jonas, ist, dass wir aus einer Phase kommen mit Corona, wo wir uns Ekelsensitivität ja geradezu antrainiert haben. Ja, konservativer, strenger an unseren Entscheidungen zu werden, im Miteinander zu werden. Und dafür wäre Ehrfurcht wirklich eine wundervolle Balance, weil Ehrfurcht Brücken schlägt. Mhm.
Schön, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und die letzte Frage, Dirk. Das Motto des Podcasts ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Deswegen die Frage an dich. Du hast jetzt die Handynummer von allen deutschen Bürger und Bürgerinnen, also knapp über 80 Millionen. Und du könntest auf einen Knopfdruck eine Nachricht an diese Menschen schicken. Gäbe es eine Idee, gibt es eine Sache, die du dir jetzt wünschen würdest, was wir zukünftig ab heute, ab morgen anders machen? Gibt es da noch eine Sache, die du gerne mitgeben möchtest?
Lasst uns anders miteinander umgehen. Lasst uns mit einer Haltung von Saubona begegnen. Lasst uns wieder beginnen, hart in der Sache zu diskutieren und gleichzeitig wertschätzend zum Menschen zu sein. Und lasst uns verstehen, dass Emotionen wünschenswert sind, dass Emotionen Informationen sind und dass Emotionen weder positiv noch negativ sind, sondern angenehm oder unangenehm, und wir letztendlich, wenn wir Emotionen besser verstehen, zu Bedürfnisflüsterern werden. Einmal für uns selbst, aber auch für die anderen.
Ich muss nur an den Anfang denken, als du gesagt hast, ne, wenn ich zu Hause bin und meiner Partner oder meinem Partner sage, du, ich bin heute Abend, ne, ich komme spät nach Hause, und wenn ich das richtig lesen kann, wie dann meine Partnerin, mein Partner reagiert, was das dann für eine Beziehung auch sein kann, wenn ich das dann ansprechen kann, wie sehr wir in die Tiefe kommen. Und jetzt auf dem Berufsalltag, wenn ich als Chef, als Chefin mitbekomme, was zwischen den Zeilen wirklich passiert, also wenn wir wirklich kontroverse Diskussionen haben oder es geht um eine neue Entscheidung, gerade erlebt ja jedes Unternehmen irgendeine Transformation, irgendein Change-Prozess, und wirklich mal spüre, ist das jetzt eher eine Ehrfurcht, die Menschen da gerade, weil die das nicht einordnen können, ist es eher eine Angst, ist es eher eine Wut, ein Ärgernis, weil denen was weggenommen wird und die nicht ganz wissen, was bekommen sie. Wenn ich das richtig deute und dann auch in den Kontext einbinden kann und ins Gespräch gehen kann, was würde das für die Beziehung, was würde das für die Zusammenarbeit, was würde das bedeuten, wenn ich das richtig deuten kann und darüber sprechen kann? Ne? Also da denke ich mir so, da sind doch alle Pforten geöffnet, ob es Gesundheit ist, ob es wirtschaftlicher Erfolg ist, die Demokratie ist, nur das so, um nochmal so ein bisschen vielleicht den Himmel aufzumachen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, warum es eben wert ist, sich damit zu beschäftigen. Für die, die sagen, hey Jonas, Dirk, das war ein toller Ritt, ich muss mich jetzt in dieses Thema, unbedingt muss ich eintauchen. Wir machen ein bisschen Werbung. Es gibt die Werbung für deinen guten Freund Sebastian Fitzek, der wird es uns wahrscheinlich nicht übel nehmen, auch wenn es schon knapp 4 Jahre her ist. Es gibt das Buch Mimik, was man immer noch käuflich erwerben kann, wenn man so ein bisschen in den Thriller reingehen möchte und über die Geschichte Wissen aneignen möchte, weil es ein anderer Zugang ist. Der kann sich bei Sebastian Fitzek Mimik austoben.
Unbedingt.
Du hast in diesem Zusammenhang, du hast viele Bücher schon geschrieben, aber ich glaube, das Buch werden wir jetzt an dieser Stelle empfehlen. Dein letztes Buch, Was dein Gesicht verrät, das kam im Zuge dieses Thrillers raus. Das heißt, das ist eher ein Sachbuch, da geht's wirklich in die Tiefe. Du hast es angesprochen, 8 Ebene der Körpersprache. Gibt
genau,
es,
8 Kanäle, die habe ich da alle beschrieben, und das ist tatsächlich unterhaltsam geschrieben. Ich teile einfach Geschichten, Anekdoten aus meinem eigenen Leben, aus meiner Arbeit, damit das Ganze unterhaltsam und verständlich auch konsumiert werden kann.
Genau, und wer sagt, ich brauche aber noch mehr Wissen und muss es mir selbst aneignen, ob ich Coach bin, Therapeut oder Therapeutin bin oder eben ein besserer Partner, eine bessere Partnerin sein möchte oder eben auch als Führungskraft das nutzen möchte im Arbeitskontext. Du hast eine eigene Akademie gegründet, wo du eigentlich den Großteil deiner Zeit verbringst, wenn du nicht im Podcast mit anderen Leuten sprichst. Das heißt, dort kann man verschiedene Kurse belegen, ob es online ist oder eben auch bisschen tiefergehende Kurse sind, wo man sich dann auch in den Seminaren sich dann auch trifft und austauscht. Ihr werdet alles unter Dirk Eilert im Internet finden. Wir werden natürlich in den Shownotes auch die Links veröffentlichen. Dort werdet ihr die Links sehen. Schaut da mal rein, und ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich in den, was sind es jetzt, fast anderthalb Stunden noch so gefesselt werde, weil ich schon vieles im Vorfeld gelesen habe und gehört habe, aber du hast mich jetzt so gepackt, wo ich mir dachte, endlich können wir mal diese emotionale Intelligenz hier aus einer Wissenschaft wirklich tiefgründig behandeln. Deswegen kann ich das wirklich nur jedem wärmsten ans Herz legen, sich damit intensiver zu beschäftigen. Dirk, vielen, vielen Dank für diesen tiefen Einblick, für diese spannende Einblicke und für deine Zeit. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir.